Insights on Air by Barrels by Alex Partners.
Verteidigung wird zum Wachstumsmarkt und Automotive steht bereit. Willkommen zu einer neuen Folge Insights on Air by Barrels by Alex Partners. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Weltweit befinden sich Ausgaben für Verteidigung auf Rekordniveau. Tendenz steigend. Gleichzeitig spürt die Automobilindustrie enormen Druck. Transformation, sinkende Margen, schrumpfende Märkte. Aber genau darin sehen viele eine neue Chance. Denn viele Kompetenzen aus der Autoindustrie sind jetzt im Verteidigungssektor gefragter denn je. Serienproduktion, Produktionskapazitäten, qualifiziertes Personal. Welche Chancen sich daraus wirklich ergeben, was realistisch ist und wie der Markteintritt gelingen kann, darüber spreche ich heute mit zwei Experten. Das ist einmal Stefan Schneeberger, Associate Partner bei Barrels, bei Alex Partners und Christian Leber, Partner bei Alex Partners. Schön, dass ihr da seid und stellt euch doch gerne gleich nochmal selber vor.
Ja, guten Tag. Freut mich heute hier zu sein. Stefan Schneeberger, mein Name, ausgebildeter Betriebs- und Volkswirt und beschäftige mich jetzt mittlerweile seit über 13 Jahren mit der Automobilindustrie und in dem Bereich mit einem Fokus auf die Zuliefererindustrie. Und ich freue mich insbesondere, heute als weiteren Gast hier am Christian Leber zu haben als dezidierten Verteidigungsexperten.
Vielen Dank, Stefan. Ich bin Luft- und Raumfahrtingenieur. Partner bei Alex Partners und leite dort den Bereich Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung im deutschsprachigen Raum. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Sektor und freue mich, heute hier zu sein und mit euch zu diskutieren.
Super. Christian, lass uns mit einem Blick auf die Ausgangslage starten. 2024 lagen die weltweiten Verteidigungsausgaben bei über 2,6 Billionen Dollar, ein Allzeithoch. Auch Deutschland hat nachgelegt und plant künftig bis zu 160 Milliarden Euro jährlich in die Verteidigung zu investieren. Was sind denn da die zentralen Treiber hinter diesem Kurswechsel und wie dauerhaft schätzt du diesen Trend ein?
Wir sehen natürlich eine geopolitische Lage, in der die Sicherheitsfragen wieder ganz oben auf der politischen Agenda stehen. Wir haben Krieg in Europa, Spannungen im Indopazifik. Und im Nahen Osten haben wir zwar jetzt ein Friedensabkommen unterzeichnet, aber die regionale Lage ist weiter angespannt. Insbesondere in Europa durchlaufen wir derzeit eine historische Wende. Das liegt einerseits an der zunehmenden Bedrohung durch Russland, was wir am Ukraine-Krieg täglich live sehen und auch an anderen Entwicklungen in der Peripherie dessen. Gleichzeitig spüren wir einen enormen Druck der NATO, und hier vor allem durch die USA, dass Europa seine Verteidigung selbst in die Hand nehmen muss. Wenn wir uns das Ganze in Zahlen ansehen, sehen wir die weltweiten Verteidigungsausgaben, wie du erwähnt hast, auf einem neuen Allzeithoch. 2,6 Billionen US-Dollar. Das war ein Wachstum von 7% im weltweiten Jahresdurchschnitt seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine im Jahr 2022. Wenn wir uns Europa anschauen im selben Zeitraum, war das ein Wachstum von 13% jährlich. In Europa stehen wir jetzt bei 530 Milliarden US-Dollar, was auch ein Allzeithoch bedeutet. Europa hat zudem neue Finanzierungsvehikel ins Leben gerufen und die NATO hat beschlossen, ihre primäre Kennzahl, also der Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt eines Landes, von 2% auf 5% aufzustocken. Diese 5% setzen sich zusammen aus 3,5% für klassische Verteidigungsausgaben, also Personal der Streitkräfte und Waffensysteme, sowie 1,5% für weitere verteidigungsrelevante Ausgaben, beispielsweise militärisch nutzbare Infrastruktur oder Cyberabwehr. Deutschland hat 2022 mit dem Ausruf der Zeitenwende und dem kurz danach verabschiedeten Sondervermögen bereits deutlich vorgelegt und nimmt in Europa eine Führungsrolle ein. 2024 hat Deutschland das damalige NATO-Ziel von 2% des Bruttoinlandsprodukts erreicht und mit den neuesten Zahlen für die Haushaltsplanung zielen wir auf einen steilen Anstieg bis zu 153 Milliarden Euro in 2029 ab. Zusammenfassend kann ich also sagen, der Trend ist tatsächlich nicht temporär, sondern strukturell bedingt. Und das wird langfristige Auswirkungen auf den Markt haben.
Und wenn wir diese Summe ins Verhältnis setzen, der Wertschöpfungsbeitrag der deutschen Automobilindustrie liegt aktuell bei rund 165 Milliarden Euro, also noch deutlich drüber. Aber die Schere schließt sich und spätestens an diesem Punkt wird das Thema auch für Automobilzulieferer hochinteressant. Stefan, warum lohnt sich aus deiner Sicht gerade jetzt ein strategischer Blick in Richtung Defense?
Ja, absolut gute Frage, weil der Zeitpunkt eigentlich aktuell ideal ist. Auf der einen Seite haben wir in der Automobilindustrie weiterhin hohen Transformationsdruck. Viele unserer Hörer werden das kennen, neue Antriebe, neue Geschäftsmodelle, volatile Märkte, insbesondere getrieben durch die Elektromobilität. Auf der anderen Seite haben viele Player im Bereich Automotive genau die Stärken, die die Defense-Industrie aktuell braucht. Auf der einen Seite industrialisierte Fertigung und Systemintegration auf hohem Niveau, aber auch gewisse Produkte im Bereich der Software, die im Defense-Bereich genau aktuell gebraucht werden. Ich persönlich glaube, wer sich jetzt differenziert und gezielt mit Defense beschäftigt, und zwar wichtig, nicht opportunistisch, sondern strategisch, der kann sich ein zweites Stammbein aufbauen. Und insbesondere für T1-Zulieferer ist das besonders spannend.
Okay, und wo genau siehst du da Berührungspunkte oder sogar Überschneidungen technisch wie strategisch?
Ich denke, es ist wichtig, immer zwei Dimensionen hier im Blick zu haben. Das eine ist technisch und produktgetrieben. Wo gibt es Produkte aus der Automobilindustrie, die auch im Bereich Defense mit Abwandlungen angewendet werden können? Ich denke insbesondere in dem Bereich Software natürlich, aber auch wenn es darum geht, Steuereinheiten, Kabelbäume oder Ähnliches zu verwenden, gibt es hier durchaus gewisse Schnittmengen, die auch für die Defense-Industrie relevant sind, insbesondere wenn wir an die Stückzahlhochläufe denken. Stückzahlhochläufe ist auch ein gutes Stichwort. Für den zweiten Punkt strategisch. Nicht nur Produkte aus der Automobilindustrie sind relevant, sondern auch Prozesse und Kompetenzen, die sich im Bereich Automotive über Jahre etabliert haben. Gucken wir mal auf einzelne Themen. Stichwort Serienproduktion, Skalierung, Lieferantenmanagement. Alles das sind Themen, wo die Automobilindustrie eine sehr hohe Prozessreife gerade erreicht hat und die jetzt besonders im Bereich Defense relevant sind, wo es darum geht, die Stückzahl schnell auf ein neues Niveau zu bringen, Lieferanten anders zu steuern, effizienter zu steuern etc. Sprich, das sind genau die Themen, die die Defense-Industrie aktuell braucht, wo die Kapazitäten, Know-how, Ressourcen im Bereich Automotive zur Verfügung stehen. Und das kann Türen öffnen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beiden Branchen.
Christian, wo beobachtest du auf Defense-Seite aktuell besonders den großen Bedarf an genau diesen Fähigkeiten?
Also die Verteidigungsindustrie hat derzeit zwei große Herausforderungen, wo Kapazitäten und Fähigkeiten der Automobilindustrie tatsächlich interessant sein können. Im Zusammenhang mit dem Marktwachstum muss die Industrie Hochlauf und Lieferfähigkeit absichern, und zwar über die gesamte Wertschöpfungskette. Das gilt für die eigene Entwicklung und Produktion genauso wie für Partner und die gesamte Lieferkette. Weiterhin muss parallel dazu, und das ist ganz wichtig, parallel nicht nachgelagert, die Vorbereitung erfolgen, sich auf neue Marktanforderungen und Technologien einzustellen. Wir sprechen hier beispielsweise über Software, die einen immer höheren Stellenwert in der Verteidigungsindustrie bekommen wird, Autonomie, unbemannte Systeme und allen voran natürlich die Skalierbarkeit. Und hier haben vor allem die alteingesessenen Unternehmen einen hohen Transformationsbedarf. Das gilt vor allem für den Bereich von Organisationskonzepten, Unternehmensarchitekturen, Arbeitsweisen und Prozessen. Und für beides hat die Automobilindustrie mit ihren hochprofessionellen Konzepten im Bereich Entwicklung, Produktion und Lieferkettenmanagement einiges zu bieten. Es liegt natürlich nahe, dass sich die Automobilindustrie auf den Bereich Landsysteme einstellt. Allerdings würde ich im ersten Schritt hier nicht zu stark eingrenzen. Gerade der Bereich Software und Autonomie nimmt auch in anderen Bereichen, Luft und See beispielsweise, einen immer größeren Stellenwert ein. Wir sehen das ja auch bereits im Markt durch die Übernahme von Sobek, die unter anderem Komponenten für unbemannte Flugzeugsysteme herstellen, durch den Automobilzulieferer Deutz.
Bevor man sich extern positioniert, braucht es auch intern Klarheit. Was sollte ein Unternehmen im eigenen Haus vorbereiten, um einen Markteintritt in Defense überhaupt sinnvoll zu prüfen? Stefan, bitte.
Wir hatten zuvor auch schon das Stichwort opportunistisch genannt. Einfach jetzt auf bestehende Entwicklungen ohne detaillierte Überlegungen aufzuspringen, ist nicht der Weg, den wir für erfolgreich hatten, sondern es geht darum, sich wirklich ein klares strategisches Zielbild zu überlegen. Wie will ich in Defense wachsen? In welcher Tiefe? Mit welchen Produkten? Und hier gilt es natürlich nun zu prüfen, welche Produkte, Technologien und Kompetenzen aus meinem Unternehmen sind potenziell anwendbar. Aber auch, wie kann ich diese Produkte und Technologien und Kompetenzen an den Markt bringen? Hier spielt auch Governance, Prozesse, Compliance, IT-Security eine Rolle. Eigentlich alles Themen, die Automobilzulieferer schon kennen aus der Zusammenarbeit mit OEMs. Aber es muss einem auch bewusst sein, dass im Bereich Defense nochmal andere Anforderungen gelten, die für einen neu sein können, wo man dezidierte Ressourcen braucht, die auch diese Prozesse implementieren, Zertifizierungen etc. Und hier stellt sich auch die Frage, habe ich das Team, habe ich die Ressourcen dafür, um diese Prozesse auch zu implementieren? Und es muss einem auch bewusst sein, Defense ist kein einfacher Markt und insbesondere auch kein exklusiver. Die Überlegungen, die man in seinem eigenen Haus anstellt, werden Marktbegleiter natürlich auch in gewisser Form durchführen.
Okay, verstanden. Christian, was ist denn da so speziell und wie groß ist dieser Eintrittsaufwand wirklich?
Der Einstieg ist tatsächlich nicht trivial und sollte auf keinen Fall unterschätzt werden. Interessierte Unternehmen müssen in Abhängigkeit vom avisierten Marktsegment, der Kundenzielgruppe und den Produkten und Dienstleistungen die spezifischen Voraussetzungen genau prüfen.
Hast du da vielleicht ein paar Beispiele?
Ja, klar. In Abhängigkeit von der Art der Produkte herrschen erhöhte Qualitätsanforderungen, wie beispielsweise Widerstandsfähigkeit in extremen Umweltbedingungen. Diese werden dann durch spezielle Standards wie den US-Militär oder auch NATO-Standards eingefordert. Weiterhin herrschen strenge Regulierungen zu Export- und Zollbedingungen. Weitgehend bekannt ist hier ja die US-Regulierung ITAR. Aber auch auf der EU- und Länderseite gibt es hier spezielle Vorschriften. In Deutschland ist weiterhin das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie die Regelung zum Geheimschutz zu beachten. Hier müssen dann in Abhängigkeit von der Kritikalität der Tätigkeit die Mitarbeitenden eine spezielle Sicherheitsprüfung durchlaufen. Und natürlich herrschen auch erhöhte Anforderungen an die IT-Sicherheit. Produktlebenszyklen sind im Verteidigungsgeschäft grundsätzlich auch länger als im zivilen Bereich. Da müssen dann Ersatzteile und Instandhaltungsleistungen länger vorgehalten werden. Und das spiegelt sich dann in komplexen Beschaffungsprozessen und Vertragskonstrukten wider. Und je nachdem, wer mein Kunde ist, definiert dann auch, welche Vergaberichtlinien gelten. Am herausforderndsten ist es dann sicherlich, wenn ich direkt an militärische Beschaffungsbehörden anbiete.
Wow, ja, also das klingt wirklich alles andere als einfach. Zum Abschluss eine persönliche Einschätzung. Wenn ihr heute CEO eines Tier-1-Zulieferers wärt, also eines Unternehmens, das direkt an den Fahrzeughersteller liefert, etwa ganze Module wie Lenkungen, Getriebe oder Bordelektronik, würdet ihr den Schritt in den Verteidigungsmarkt wagen? Und wenn ja, wie würde dieser Einstieg aussehen?
Ja, eine sehr gute Frage. Natürlich, ein Einstieg ist immer dann relevant, wenn ich Produkte, Ressourcen oder Kompetenzen habe, die für den Verteidigungsmarkt realistisch sind. Ich glaube, Schritt 1 ist, diese Frage offen zu beantworten. Wenn ja, nächsten Schritte kommen wir gleich dazu, einmal zu skizzieren. Und wenn nein, sich auch nicht zu sehr damit zu beschäftigen, weil es gibt durchaus Unternehmen, für die der Verteidigungsmarkt einfach keine Option ist. Und für andere Unternehmen kann es durchaus eine relevante Option sein. Und wenn man zur Erkenntnis kommt, dass es der Verteidigungsmarkt für mein Unternehmen relevant ist und Zukunftschancen bietet, strategisch ranzugehen, den Markt zu verstehen, die Kunden zu verstehen, sich einen Plan zu machen, wie man den Kunden angehen kann, wie man Mehrwert für die Kunden schaffen kann und wie man zusammen mit den Kunden auch Mehrwert für den Standort Deutschland schaffen kann, eben um den Ramp-up in der Verteidigungsindustrie zu bewerkstelligen und natürlich zusätzlich dann auch weitere Umsatzquellen für die Automobilindustrie zu erschließen und die Transformation damit zu unterstützen. Das wäre meine Sicht mit der Brille aus der Automobilindustrie. Und ja, Christian, wie siehst du das mit insbesondere deiner Verteidigungsbrille?
Also, als erstes würde ich intern prüfen, inwiefern schon Kunden bzw. Produkte der Verteidigungsindustrie beliefert werden. In vielen Fällen besteht nämlich bereits ein Kontakt bzw. ein Lieferantenverhältnis für zivile Komponenten, die in militärischen Systemen verbaut werden. Danach kann erörtert werden, inwieweit es Sinn macht, stärker und vor allem systematisch ins Verteidigungsgeschäft einzusteigen. Wichtig ist hier, das muss gewollt sein. Das heißt, von Geschäftsleitungen und gegebenenfalls Aufsichtsgremien abgesegnet sein. Und zwar mit dem klaren Verständnis, dass man mit dem Sektor Verteidigung, Rüstung und Waffen in Verbindung gebracht wird. Und natürlich auch, dass das Investitionen bedingt. Danach würde ich ein dediziertes Team aufstellen mit Branchenkenntnis, entsprechender technischer Expertise und vor allem Kontakten in den Verteidigungssektor. Das kann Militär sein, Industrie, aber auch Bundesbehörden. Dieses Team soll dann eine Marktstrategie erarbeiten, die abgefahren wird. Und darin müssen alle Voraussetzungen und Potenziale betrachtet werden und vor allem auch finanziell bewertet werden. Eventuell lohnt es sich auch über Firmenübernahmen, Partnerschaften oder Joint Ventures nachzudenken, um den Einstieg zu erleichtern. Beziehungsweise, was auch sinnvoll sein könnte, ist, diesen dedizierten Verteidigungsbereich in einer separaten Unternehmung zu gründen.
Vielen Dank, Christian, und vielen Dank, Stefan, für eure Perspektiven, Einschätzungen und Einblicke in einen Markt, der sich gerade neu aufstellt und dabei überraschende Anknüpfungspunkte zur Automobilindustrie bietet. Wie schätzen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Potenziale ein? Ist der Verteidigungsmarkt eine echte Diversifizierungsoption für Zulieferer oder ist er doch eine zu hohe Hürde? Diskutieren Sie mit uns auf LinkedIn oder schreiben Sie uns Ihre Gedanken in die Kommentare. Das war Insights on Air, der Podcast von Barrels by Alex Partners. Bis zur nächsten Folge.
Barrels by Alex Partners ist eine auf die Automobilitätsindustrie spezialisierte Strategieberatung. Mit Experten in Deutschland, China, Großbritannien, Südkorea, Nordamerika, Österreich und in der Schweiz deckt Barrels alle Zukunftsthemen ab, um im Ökosystem der Automobilität erfolgreich, zukunftsfähig und digital zu sein. Unsere Experten bieten den Kunden End-to-End-Unterstützung von der Strategie bis zur finalen Umsetzung an.